Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Es gibt eine Premiere in diesem Podcast und zwar einen Vierteiler über Remote Viewing, Fernwahrnehmung. In vier aufeinanderfolgenden Episoden interviewe ich und spreche ich mit Experten zu diesem Thema. Menschen, die ich vorher noch nicht in meinem Podcast hatte. Und beginnen tue ich heute mit einem der wohl nicht nur bekanntesten, sondern auch weltbesten Remote-Viewer, dem Schweizer Martin Zoller, der sehr viele Prophezeiungen getroffen hat im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte, die tatsächlich auch eingetroffen sind. Ein Mann, der für Regierungen arbeitet, ein sehr spannendes, ein sehr aufregendes Leben hat. Und in dieser ersten Episode geht es so ein bisschen darum, wer ist Martin Zoller und wie ist er in dieses Geschäft gekommen? Und ich kann versprechen, es wird super spannend. Hallo, lieber Martin. Wunderbar und schön, dass du heute da bist.
Hallo Oliver, danke, dass ich bei dir sein darf. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Es ist jetzt, ich glaube, schon vor über ein Jahr her, seit wir uns kennengelernt haben, bei einem wunderbaren, interessanten und sehr vielseitigen Drehtag mit Nepomuk Meyer. Und das war da eine sehr interessante Begegnung. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, wir saßen da auch hier nebeneinander.
Ja, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und ich habe auch wirklich immer wieder dran gedacht, aber mein Jahr war so voller Dramen und jetzt haben wir halt diese Serie über Remote Viewing hier bei uns im Podcast und da war es natürlich absolut notwendig, dass du dabei bist. Ne? Immerhin kann man ja sagen, ohne zu übertreiben, dass du einer der berühmtesten und sicherlich auch besten Remote Viewer auf unserem Planeten bist, ne?
Ja, danke für die Blumen, das freut mich sehr. Ich gebe mir Mühe, das Beste zu machen. Ich mache das auch schon sehr, sehr lange. Man kann sagen, fast drei Jahrzehnte arbeite ich jetzt mit ursprünglich natürlich mit Remote Viewing und dann jetzt schon mehrere Jahre mit der von mir daraus entwickelte Freestyle Remote Viewing Technik.
Ja, und da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Ich erinnere mich nochmal an den Moment in unserer Talkshow bei der Aufzeichnung von Wurzelheimat und mich hat das sehr geflasht. Es ging damals um eine, ja, ich sag mal im weitesten Sinne Prophezeiung oder was so für ein Trend oder was für eine Realität sich durchsetzen wird hier in absehbarer Zeit. Und da hatten wir beide eine ziemlich ähnliche Wahrnehmung. Und das hat mich echt berührt. Sowas sind dann immer Momente, wo ich denke so, wow, ich weiß immer nie, weißt du, ist das Fantasie oder ähnlich wie auch meine Workshop-Teilnehmer. Mein Zweifler ist auch immer mal wieder wach, ne, und kommt dazwischen und sagt, das kann doch gar nicht sein. Ne? Und als ich dich habe sprechen gehört, da habe ich gedacht so, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und es scheint sich bei dir ähnlich darzustellen wie bei mir. Und das fand ich schon sehr, sehr cool.
Ja, das ist spannend, wenn man Gleichgesinnte oder Berufungskollegen trifft, die eine ähnliche Perspektive hatten. Und was ich bei dir interessant fand und was auf gute Resonanz bei mir gestoßen ist, ich habe auch gemerkt, dass deine Analysen nicht idealistisch angehaucht sind, weil das passiert ja sehr oft, gerade wenn man in gewissen intuitiv-medialen Kreisen unterwegs ist, dass seines Remote-Viewer oder Seher oder sonstige Visionäre halt oft auch das, was sie sehen, irgendwie idealistisch anhauchen. Also man will Schönes sehen, man hofft immer auf einen guten Ausgang, man sieht Schwierigkeiten, aber dann gleichzeitig irgendwann endet dann halt doch alles wie in den Märchen mit dem blauen Prinzen, der geritten kommt auf seinem Pferd und dann das Böse verjagt. Und ich denke, da waren wir auf einer ähnlichen, ja, mit ähnlichen Informationen unterwegs und das fand ich sehr spannend zu sehen. Ist ja auch für mich immer eine gute Bestätigung, wenn man sieht, ja, das, was ich da sehe, kommt tatsächlich auch aus anderen Richtungen von anderen Menschen, die ähnlich arbeiten wie ich. Und dann ist es immer interessant, so sich austauschen zu können und ganz klar auch voneinander zu lernen.
Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in deiner Geschichte anfangen. Die viele Leute kennen dich, aber viele wissen nicht, wie interessant dein Leben wirklich war und ist. Und wenn ich sage war, du hast sehr, sehr früh angefangen mit übersinnlichen Wahrnehmungen, sage ich mal. Und da sind sehr spannende Dinge passiert. Da würde ich ganz gerne mit dir so ein bisschen drüber plaudern. Aber erzähl doch mal, kannst du dich erinnern so an deine ersten Wahrnehmungen?
Meine ersten visuellen und gefühlten Wahrnehmungen, die waren schon als Kind. Aber damals jetzt nicht als etwas Spezielles eingeordnet, sondern du und auch deine Zuschauer wissen ja, wie das ist, wenn man als Kind etwas wahrnimmt, man sieht etwas, man nimmt wahr, man spürt, man fühlt, man nimmt es als natürlich. Und erst später oder dann im Gespräch mit den Eltern oder den Erziehungsberechtigten lernt man, was ist richtig, was ist falsch, natürlich auch, was ist gefährlich, was ist ungefährlich, also fasst die heiße Herdplatte nicht an, und wenn einem das nicht rechtzeitig gesagt wird, dann fasst man sie an und verbrennt sich die Finger. Spätestens dann weiß man, dass das keine gute Idee war, und man lernt. Und durch das für mich als Kind relativ natürlich war, habe ich da gar nicht groß damit etwas getan oder eingesetzt. Vielleicht auch, weil es nicht wirklich Thema, Teil meiner Erziehung war. Das hatte jetzt nichts mit meinen Eltern zu tun, sondern das hat mit unserer Gesellschaft zu tun, dass es einfach Themen sind, über die man nicht wirklich spricht, jetzt speziell in der normalen Gesellschaft, es sei denn, man ist in einem Familienumfeld, in dem das gang und gäbe ist und die Eltern das auch als natürlich nehmen und dann ihre Kinder schon damit auseinandersetzen, konfrontieren und unterstützen. Bei mir ist dann diese Wahrnehmung, diese Begabung ist dann, ich würde sagen, kurz vor der Schulzeit verschwunden. Ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht, warum und wieso, weil ich habe auch andere kennengelernt, die blieben mit dieser Sensibilität durch die ganze Schulzeit hindurch verbunden. Und wenn ich dann denen zugehört hatte, was die alles erleben, damit muss ich sagen, war ich froh, dass das bei mir nicht mehr der Fall war, weil ich hatte eine ganz normale Jugend, ich habe denselben Blödsinn gemacht, den alle anderen auch machen, ohne jetzt an einer Übersensibilität irgendwie immer wieder festzuhängen und mich schützen zu müssen. Ich habe dann mit 17, 18 war für mich klar, ich will von der Schweiz weg, ich will ins Ausland ziehen, habe dann meine beruflichen Richtungen auch so ausgerichtet, bin dann nach meinem 20. Geburtstag bin ich ausgewandert, mit Rucksack damals noch, und zuerst einmal nach Südamerika gezogen, weil ich wollte dort Film und Fotografie studieren. Ich hatte auch schon einen Lernsitz an einer Kunst- und Universität in Havanna in Kuba. Das war 1991. Bin damals nach Ecuador geflogen, um Spanisch zu lernen, weil ich konnte kein Spanisch. Und währenddem ich dort war, und informierte uns die Schweizer Botschaft in Havanna, dass ich besser nicht nach Kuba gehen sollte zum Studieren. Wie gesagt, das war 1991. 1990 ist die UdSSR zusammengebrochen. Diese ganzen kommunistischen Satellitenstaaten, die überlebten nur dank Subventionen von Russland. Und durch das die UdSSR damals zusammengebrochen ist, kamen keine Subventionen mehr. Die Bildung ist in den Keller runter. Und die Universitäten hatten kein Lernmaterial mehr. Da bin ich dann auch nicht hingeflogen aus diesem Grund. Ich war da also 21, knapp 22 dann ungefähr, saß vor dem Nichts in Südamerika und hatte keine Ahnung, was zu machen. Und ich denke, dieses Nichts war dann der Grund, wieso ich plötzlich wieder in Verbindung kam mit meiner Begabung, mit meiner intuitiven Führung, weil ich nichts mehr geplant hatte. Ich fing dann plötzlich wieder an, Auren zu sehen. Ich nahm Energiewesen wahr. Ich hatte plötzlich Verstorbene wieder gesehen und war kurios. Was bedeutet das? Was ist das? Es war alles für mich sehr neu. Die Erinnerung an die Kindheit der Farben von damals sehr vage. Und ich nahm mir dann aber die Zeit zu meditieren und darüber zu lernen. Ich habe dann irgendwann auch von einem meiner Schutzengel den Hinweis bekommen, ich soll nach Indien gehen, was leicht nachvollziehbar war, weil jeder, der irgendwas auf sich hielt und spirituell war, der musste damals nach Indien reisen. So ein bisschen das Mekka der esoterisch-spirituellen Szene. Ich bin dann da auch fast ein Jahr nach Indien. Ich war in mehreren Klöstern und Ashrams, habe dort ganz viele Menschen kennengelernt, die medial, heilerisch, intuitiv unterwegs waren. Ich hatte dort auch zwei, drei Lernmeister gefunden, die mich abwechslungsweise über 2, 2,5 Jahre begleiteten. Ich bin dann wieder von Indien nach Südamerika zurück, nach Bolivien und lernte dort, wie diese Begabung einzusetzen, Medialität, Intuition. Ich habe natürlich auch alles Mögliche ausprobiert, von eben Aura-Lesen natürlich, Energien-Lesen, über Tarot, über Astrologie. Ich habe überall ein bisschen reingeschnuppert, um zu sehen, was gibt es da überhaupt alles. Und bin dann aber immer wieder bei der Aura gelandet, weil irgendwie damals, das war schon als Kind, war das sehr intensiv und ich merkte dann, das ist meines. Habe dann auch angefangen, Sitzungen zu geben in Südamerika, hauptsächlich in Bolivien, Aura lesen, und wir werden vielleicht später noch darüber sprechen, aber es war ganz interessant, weil ich entwickelte mein eigenes Remote Viewing, respektive ich fing dann so an zu arbeiten, wie man es beim Remote Viewing macht, aber ohne die klassischen Protokolle. Und erst 2004 oder 2005 bin ich über das Buch The Psychic Warrior gestoßen und habe das gelesen und war natürlich doppelt und dreifach begeistert, weil ich habe da gesehen, wow, da gibt es eine Technik, die arbeitet so, wie ich das mache. Nur, dass ich nicht wusste, dass es diesen Begriff überhaupt gibt, bis zu dem Punkt. Ich habe dann auch darüber gelernt und gearbeitet damit auch lange. Also das war so für mich der Werdegang, und dann wieder zurück nach Bolivien. Als ich dann von Indien in Bolivien war, da fing ich dann zu arbeiten an. Ich hatte dort viel Spaß.
Ich muss dich mal unterbrechen, weil das hört sich alles so ganz einfach und easy an. Ich war in Ecuador, war die erste Station. Es ging nicht nach Kuba und dann weiter nach Bolivien. Du hast gesagt, du hast in Ecuador Spanisch gelernt.
Ja.
Auf so einer klassischen Spanischschule, die es da gab, wahrscheinlich.
Genau. Ne?
Ich habe das in Guatemala gemacht, aber ich weiß auch, obwohl ich da einmal 4 Monate und einmal 2 Monate war, ich hätte kein Aura-Reading in Spanisch machen können. Dazu hätte das Vokabular nicht gereicht. Warst du so talentiert oder ist dir das so leicht gefallen, dass du dich auch mit solchen Sachen in Spanisch auseinandersetzen konntest? Denn es gab ja damals kein Internet. Ne? Oder es gab es noch nicht, Anfang der 90er, ne?
Es gab kein Internet, nee, das ist so. Und ich fing dann mit den Sitzungen auf Spanisch Mitte, also 93, 94 an. Und das war natürlich zu Beginn ein ganz gebrochenes Spanisch. Also ich sehen Farben, du haben Grün. Also das war ein sehr anspruchsloses Spanisch, aber man hat mich verstanden. Und dann natürlich durch die Jahre, durch die Erfahrung, und ich hatte dann da auch Freundinnen, die waren aus Bolivien, und dann war eigentlich der Alltag war immer Spanisch. So gesehen hat sich das dann schon ergeben. Und ich habe natürlich Französisch gesprochen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in der Schweiz in der Schule gewesen. Wir haben Französisch gelernt. Und mit Französisch, also mit einer lateinischen Sprache, Sprachkenntnis bereits, war dann Spanisch auch ein bisschen einfacher.
Ja, sehr cool. Also ist schon außergewöhnlich. Indien und wieder zurück nach Südamerika, da wurde es dann relativ schnell spannend, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Da wurde es sehr spannend, genau. Also ich bin dann so 94 wieder von Indien zurück nach Bolivien, war da 3, 4 Jahre, habe Privatleute unterrichtet, oder an Kursen auch und Sitzungen gegeben, bis ich dann 1999 bei einem Musiker, würde man sagen, meinen ersten Welthit landete, indem ich nämlich medial intuitiv ein vermisstes Flugzeug gefunden hatte. Das war in Bolivien. Es ist ein Privatflugzeug abgestürzt. Man wusste nicht wo. Es wurde 3 Tage lang gesucht. Die Hoffnung, Überlebende zu finden, die floss mit jeder Stunde dahin. Und irgendwann kam man halt zu mir am 3. Tag, kamen Familienangehörige von einem der Passagiere zu mir. Jetzt ist es natürlich so, dass in diesen Ländern Flugzeuge, vor allem Privatflugzeuge, kleinere, die verschwinden konstant und meistens liest man nichts darüber. Bei diesem Fall interessant für mich war, dass einer der Passagiere der Bruder eines berühmten Schauspielers in Mexiko war. Und deswegen war der Fall in der Presse ziemlich breit gewalzt worden. CNN und alles Mögliche hat darüber berichtet. Ich hatte dann den Fall angenommen. Ich konnte zuerst anhand der Fotografien der Passagiere sehen, die leben noch. Ich habe auch den Gesundheitszustand jedes Einzelnen beschrieben, indem ich mir die Fotos angeguckt hatte. Gesehen habe, ja, die leben alle noch. Dem geht es so, ihr geht es so, dem geht es so und so.
Moment, Moment, jetzt mal halt. Du guckst auf ein Foto und du siehst, ob der Mensch lebt oder nicht lebt.
Genau.
Was passiert da?
Also ich gucke mir dann eine Fotografie an. Jetzt ist es so, wenn ein Mensch eine Aura hat, lebt er. Und sei das jetzt so wie mit dir in der Kamera, du bewegst dich, ich sehe dich, du hast eine Aura, die sich hin und her bewegt. Dasselbe funktioniert auch mit einem Foto. Wenn ich mir ein Foto angucke, sehe ich den Körper und wenn die Person lebt, sehe ich eine Aura um den Körper. Jetzt, wenn die Person nicht mehr lebt, entschwindet die Aura vom Körper und der Körper bleibt leere Fleischmasse mit Knochen und Muskeln etc. Aber sonst nichts mehr, das irgendwie von Leben zeugen würde. Und die Fotos, die ich mir anguckte damals, die hatten alle noch dieses Energie- und Schwingungsfeld um sich. Das heißt, für mich war klar, die leben noch. Jetzt war das in Bolivien, man wusste nicht, wo das Flugzeug war. Das Flugzeug hätte noch eine Bruchlandung machen können. Das Flugzeug hätte auch nach unten klatschen können wie ein Stein ins Wasser und zermalt werden. Das heißt, es war alles möglich, dass alle tot gewesen wären, dass alle überlebt hätten und trotzdem verletzt und ein Teil tot, ein Teil verletzt. Alles war möglich und bei diesem Fall konnte ich aber anhand der 5 Auren sehen, die leben alle noch. Nicht nur das, sondern ich konnte dann anhand der Aura sehen, von denen ist Gott sei Dank keiner wirklich verletzt. Sie sind psychisch emotional angeschlagen, aber soweit stabil. Das habe ich dann den Familienangehörigen so kommuniziert. Und dann war natürlich die erste Entspannung war da. Als zweites wollte man dann wissen, ja Moment, jetzt wissen wir, dass sie leben, wir haben aber keine Ahnung wo, toll, was machen wir jetzt? Dann habe ich denselben Kunden gesagt, sie sollen mir eine Landkarte bringen von Bolivien, vom Osten Boliviens, in dem das Flugzeug vermisst wurde. Und dann habe ich mir die Landkarte angeguckt und genau so, wie ich zu Beginn die einzelnen Fotos angeguckt hatte und mich auf die Einzelaura konzentriert. So konzentrierte ich mich nun auf der Landkarte, auf die Kollektivaura der Gruppe. Das heißt, ich habe dann, das kann man sich so vorstellen, wie ein Bubble, wie ein Ballon von 5 Auren, in dem sich die Körper bewegen. Und ich konnte da an einer Stelle dann tatsächlich auch diesen Energiebubble ausmachen. Ich habe da ein Kreuz auf der Karte gemacht. Und dann für mich, um sicher zu sein, dass das, was ich gesehen hatte, auch stimmt, habe ich meine Augen zugemacht, die Karte blind vor mir gedreht. Und dann bin ich mit meiner Hand wie mit einem Metalldetektor über die Karte gefahren, habe mich auf diesen Energiebubble konzentriert, bis ich irgendwo ein Kribbeln in der Hand spürte. Dann hatte ich die Augen aufgemacht und das war am genau selben Ort wie das erste Mal. Das war dann für mich ein Zeichen, gut, das stimmt. Ich bin dann mit der Karte nach draußen hin und dann die waren natürlich dankbar, sind am nächsten Tag dahin geflogen, haben das Flugzeug dort gefunden, wo ich hinwies. Und auch den Gesundheitszustand der 5 Passagiere, so wie ich ihn beschrieben hatte. Durch das der Fall eben in der Presse ziemlich publik gemacht wurde, war das dann natürlich in aller Munde. Es wurde auch in verschiedensten Fernsehkanälen, sogar CNN Spanisch hat darüber berichtet. Und noch Jahre später, also wirklich Jahre später in Deutschland, war eine Privatpilotin bei mir an einem Seminar in Frankfurt. Und wie das halt so oft der Fall ist, fragte ich sie, ja, wie bist du auf mich gekommen? Dann sagt sie, ja, damals irgendwann Ende 90er Jahre war bei uns in irgendeiner Fachzeitschrift in Deutschland war ein Artikel von diesem Schweizer Hellseher, der in Bolivien das vermisste Flugzeug gefunden hat. Also das wurde auch in Europa wurde darüber berichtet. Und das war dann für mich so mein erster großer Hit sozusagen. Was auf der einen Seite sehr spannend und sehr toll war, aber auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, weil jetzt war die Messlatte sehr hoch gesteckt. Ja. Und da bestand dann natürlich auch die Gefahr, wie das so oft ist bei Sängern, die eintags fliegen, da gibt's einen Hit so ein bisschen, wie wir das oft hören und dann sind sie wieder weg und 10 Jahre später weiß man nicht mal mehr den Namen. Ich hatte dann aber weitere durch diese Publicity, die ich da hatte, sind natürlich ganz viele spannende Leute auf mich zugekommen. Ich habe da mit der amerikanischen Botschaft in Bolivien gearbeitet. Ich hatte Präsidenten beraten, ich habe Militärs beraten. Und ein anderer großer internationaler Hit sozusagen war dann, als ich 2021 gegen jeglichste Erwartungen die Gewinnerin vom Miss Universe Contest vorhersagte. Und zwar nicht nur, dass ich sagte, wer gewinnen wird, sondern die ich gewinnen sah, war keine der 10 Favoritinnen.
Oh, interessant.
Weil normalerweise, du lebst ja in Los Angeles, du weißt, wie das ist, an diesen Miss Universe und Miss World Contests, da sind 7 Südamerikanerinnen und dann vielleicht eine Europäerin und noch irgendwie sonst was. Und wenn man dann gesagt habe, ja, ich sehe eine Südamerikanerin gewinnen, hätte man sagen können, ja, für das muss ich kein Hellseher sein. Aber ich hatte damals die Russin vorhergesehen. Und die war nicht mal unter den 10 Favoritinnen. Die hat gewonnen, das war auch in den Zeitungen. Und dann der nächste Highlight war, als ich 2 Staatsstreiche in Bolivien vorhersah und diese auch im Fernsehen und in den Zeitungen ankündigte. Und diese 3 Volltreffer innerhalb von 3 Jahren ungefähr waren dann so eine Grundbasis, auf die ich aufbauen konnte. Und seitdem berate ich eigentlich weltweit kontinuierlich immer wieder sehr spannende Menschen und bin gerade auch mit meinem Freestyle Remote Viewing politisch, wirtschaftlich sehr viel unterwegs. Also ich war zum Beispiel auch, letztes Jahr war für mich sehr, sehr, sehr spannend. Da waren die Wahlen in Mexiko, da war ich stark involviert, dann waren die Wahlen in Moldawien. Auch dazu, ich war davor, kurz vor den Wahlen auch in Moldawien, hatte da auch mehrere Artikel zu den kommenden Wahlen veröffentlicht. Das ist alles so eingetroffen, wie ich es sagte. Donald Trumps 2. Wahlsieg hatte ich ja bereits im Sommer 23 vorhergesagt, wer der Gewinner sein würde. Also nicht bei Namen, sondern bei Partei. Und dann als Donald Trump feststand, auch bei Namen. Donald Trump habe ich auch als Gewinner bei der ersten Wahl vorhergesehen. Also sehr spannend. Ich war jetzt letztes Jahr auch im Sommer am Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Also es ist sehr spannend, auf dieser Ebene so zu arbeiten. Aber wie gesagt, nach diesen 3 Erfolgen haben sich dann sehr, sehr, sehr viele Türen geöffnet und ich bin seitdem eigentlich konstant unterwegs und ich finde es schön, auch so mit Menschen zu arbeiten. Und es geht mir ja auf der einen Seite darum, die Menschen so zu beraten und auch zu Erfolg zu bringen, zu führen, das ist das eine. Aber das andere, und das ist für mich auch ganz wichtig, ist, den Menschen auch selber zu helfen, ihre eigene Intuition zu stärken und auszubauen und den 6. Sinn zu entwickeln. Also, dass man sieht, da ist was. Und damit kann man auch was erreichen und nicht nur irgendwie für sich zu Hause, sondern man kann eben zum Beispiel Techniken wie Freestyle oder Freestyle Remote Viewing oder Remote Viewing kann man auch sehr effizient in der Wirtschaft, in der Politik, natürlich auch im Therapeutischen und im Medizinischen sehr, sehr effizient einsetzen.
Da werden wir noch mal ein bisschen tiefer gehen in einer weiteren Episode. Lass uns hier nochmal zurückblicken auf die Arbeit in Südamerika. Ich erinnere mich an eine Geschichte und die würde ich hier gerne noch mit reinbringen, weil die fand ich ganz faszinierend und auch so ein bisschen, ja, ist die Frage, wenn man anfängt, auf dieser Ebene zu arbeiten, man hat mit Regierungen zu tun und das ist ja, sind ja auch mitunter zwielichte Geschäfte, die da wahrscheinlich irgendwo auftauchen. Und du nimmst wahrscheinlich eine Menge mehr wahr als wir. Da, ich sag mal, das Fußvolk, ne, was wir wissen oder was am Ende in der Presse steht. Du hattest mal eine Geschichte erzählt, da ging es um, war es die Gattin eines Regierungspräsidenten oder
Drogenhändlers.
Ach, Drogenhändlers, ja, genau. Das möchte ich doch nochmal hören, die Geschichte.
Ja, das war auch in Bolivien, in einer Stadt. Und da kam eine Dame zu mir, von der man wusste, ihr Mann ist sehr stark in Kokainhandel involviert. Und sie kam zu mir für eine ganz normale Sitzung und ich habe da mit ihr gearbeitet. Und irgendwann sagt sie mir zum Schluss, ja, und jetzt hätte ihr Mann hätte da auch noch eine Frage. ob sie die stellen dürfe. Und da habe ich gesagt, ja, wieso nicht, um was ging's? Und dann aus ihrer Tasche hat sie dann eine Landkarte geholt, hat die geöffnet. Und das war dann so ein Kontinent der amerikanischen, also eine Landkarte der amerikanischen Kontinente, also Nordamerika, Zentralamerika und Südamerika. Und dann erzählte sie mir, dass ihr Mann, oder sie sagte mir, dass ihr Mann gerne wissen würde, welche der Flugrouten er nehmen sollte für die Frachtflugzeuge seiner Merchandising, also seiner Waren. Logischerweise Drogen. Es sei so, dass in den letzten Monaten überdurchschnittlich viele ihre Flugzeuge abgefangen wurden und sie müssten neue Flugrouten und es gäbe da verschiedene Alternativen. Sie hat mir diese aufgezeigt. Und da habe ich gesagt, Moment. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, mit dem will ich mich nicht auseinandersetzen. Das stimmt für mich energetisch nicht, da jetzt in dieses Gebiet einzutauchen. Das war das eine. Auf der anderen Seite natürlich auch im Hinterkopf Konsequenzen. Dann diese verschiedenen Möglichkeiten mental durchgedacht. Und dann habe ich, die eine war zum Beispiel, wenn ich dem jetzt was sage und das kommt nicht 100% so, wie ich das gesagt habe, dann klopfen die irgendwann eines Nachts an mir an der Tür und schickt er mir seine Killer-Kommandos vorbei. Oder wenn dann irgendwie er oder sonst jemand eingelocht wird, verhaftet wird und dann der DEA, der amerikanischen Drogenpolizei, erzählt, ja, dass da der Zoller hätte ihm Informationen gegeben, er soll diese Route nehmen, dann hätte ich die von der amerikanischen Botschaft an meiner Tür. Und da habe ich mir dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Da habe ich gespürt für mich, so, das ist ein No-Go. Es gab da spannende solche Fälle. Auf der anderen Seite habe ich dann auch eben mit Geheimdiensten zum Beispiel die Routen von Waffenschmugglern analysiert und politische Entführungsopfer analysiert, Fälle. Es gab einen anderen Fall, den kann ich auch erzählen, weil war auch ganz spannend, der war in den Zeitungen, hätte eigentlich geheim bleiben sollen. Ich wurde nach Asunción, Paraguay eingeladen, um Lino Oviedo zu besuchen. Lino Oviedo, das war ein Militärdiktator in Paraguay, hatte der mit Strössner zu tun, hat dann Strössner geputscht und so, war selber auch Diktator, kam dann ins Gefängnis wegen kleineren Massakern an Studenten und wollte, dass ich ihn besuche im Militärgefängnis, um ihn zu beraten und über seine möglichen zukünftigen Wege zu diskutieren, zu sprechen. Ich bin dann da hingeflogen, das war alles top secret. Ich bin da ins Militärgefängnis und habe den besucht und so. Bin dann wieder nach Bolivien zurück. Für mich war die Sache gegessen. Und dann plötzlich rufen mich zwei, drei Tage später Freunde aus Argentinien an und sagen, Martin, du warst in Paraguay, du hast den Diktator besucht. Und bei mir gingen da gleich die Alarmglocken an und so, ja, nö, ich doch nicht, wie kommt ihr da rauf? Und sagen sie, doch, da in El Clarín. Und jetzt muss man wissen, El Clarín, das ist eine argentinische Tageszeitung, ungefähr so wie in Deutschland die Frankfurter Allgemeine oder in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung. Also wirklich eine der größten von ganz Südamerika in Spanisch sprechend. Und dann haben sie mir gesagt, nee, da war ein Artikel, sogar mit meinem Namen, Schweizer Hellseher, besuchte den Diktator im Militärgefängnis von Asunción. Und dann habe ich das, damit da gab es dann schon Internet, das war irgendwie Mitte 2005 oder 2004, so um das rum, da gab es schon Internet. Dann habe ich das natürlich gegoogelt und da war tatsächlich in mehreren südamerikanischen Tageszeitungen war über meinen Besuch berichtet. Und mein erster Gedanke war natürlich Panik, Hilfe, was bedeutet das jetzt? Ich hatte Angst um meine Reputation, was völlig unbegründet war, weil nachträglich im Gegenteil war das sehr gute Werbung, weil ganz viele sich gesagt haben, ja Moment, wenn der Diktator zum Zoller geht, dann muss er gut sein, weil ein Diktator holt sich keinen Hellseher, wenn er nicht wirklich gut ist. Und das war dann, schlussendlich war das tatsächlich auch eine gute Werbung für mich.
Es ist ein spannendes Leben, wie man hört. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du dich da auf dünnem Eis bewegst oder bist du voll im Vertrauen? Denn wenn man in solchen Kreisen unterwegs ist, ne, es wird sich doch lohnen, den Martin zu entführen, ne, zum Beispiel, und unter Druck zu setzen.
Also ich bin natürlich schon sehr vorsichtig und ich spüre intuitiv auch jeden Fall, an, bevor ich ihn annehme. Und es gibt wahrscheinlich mehrere solche Fälle, bei denen ich jetzt Nein sage, als die, die ich annehme, wenn ich spüre, nee, da sehe ich irgendwelche roten Alarmzeichen. Also da bin ich dann sehr vorsichtig und ich denke, ich habe ja auch lange im Mittleren Osten gelebt. Ich war viel im Libanon, auch während dem Krieg in 2007 und 2008. Israel, Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, Jemen. Und ich denke, durch meine doch auch sehr neutrale Position habe ich dann auch oft Respekt auf verschiedensten Seiten haben können. Und da hilft mir natürlich auch meine Schweizer Nationalität. Man kennt uns ja als neutral. Das ist sicher auch von Vorteil. Wenn ich jetzt Amerikaner oder Deutscher oder Franzose wäre, wäre es sicher nicht so einfach. Aber nee, da hatte ich zum Glück noch nie Probleme. Und wie gesagt, ich bin auch immer sehr vorsichtig.
Mir ist eben eine Erinnerung gekommen, als du erzähltest, und die möchte ich noch mit dir teilen, bevor diese Episode dann langsam ihr Ende findet. Ich kann mich erinnern an einen Besuch am Monroe-Institut, und ich habe zufälligerweise an dem Tag, an dem da die Maschine der Malaysian Airline, die ja bis heute noch nicht gefunden worden ist, habe ich mit Joe McMoneagle zusammengesessen. Und der sagte mir damals, dass er schon kontaktiert worden wäre und schon einen ersten Eindruck geschildert hat, der aber irgendwie nicht stimmig war, glaube ich. Er wollte da auch nicht drüber elaborieren, aber ich fand das super interessant. Es ist ja dann im Sande verlaufen. Man hat das nicht gewonnen. Aber der hat mir damals dann von dir erzählt. Der sagte, es gibt ja auch in Europa so brillante Remote Viewer, und da ist dein Name zum allerersten Mal gefallen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, müsste ich jetzt googeln, aber und da habe ich das erste Mal geschaut, ob ich dich finde. Fand ich ganz spannend.
Ja, das ist die MH370 gewesen, ja. Malaysian Airlines, das weiß ich so genau, weil ich hatte tatsächlich auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Ich habe zum Artikel sogar eine Landkarte veröffentlicht, wo ungefähr in welchen Breitegrad ich die Maschine sehen würde. Ich weiß es nicht, ob du hast gesagt, es sei im Sande verlaufen. Vielleicht ist er ja richtig und man hat die Maschine noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, was er gesagt hatte.
Er hat damals gesagt, er sieht sie auf Land. Die wäre tatsächlich auf Land. Aber man hat ja tatsächlich Teile im Wasser gefunden. Ja.
Also ich habe auch ein, zwei Tage, nachdem sie vermisst war, habe ich dazu eine Veröffentlichung gemacht und habe sie auch im Wasser gesehen. Man findet auch eine Landkarte. Also wenn man meinen Namen googelt, Martin Zoller, und dann Malaysian Airline Flug 370, dann findet man den Artikel noch.
Ist das so ein Automatismus bei dir, wenn du Nachrichten schaust und es passiert irgendwas, dass da sofort die Birne angeht und sagst, oh, da gucke ich jetzt mal aus reiner Neugier? Oder?
Absolut, ja, definitiv. Speziell bei interessanten Fällen, ja. Und ich meine, wir leben ja im Moment jetzt seit 2015 eigentlich in Europa. Das ist ja, Europa ist für einen Remote Viewer ein feuchter Traum seit 2015, wenn man da ein bisschen so sagen darf oder möchte, weil es passiert so viel und es entwickelt sich so viel, und deswegen ist natürlich gerade mit Remote Viewing oder mit allen anderen Techniken natürlich auch, ist Europa im Moment enorm spannend. Und ich für mich sehe Europa als das Epizentrum der aktuellen geschichtlichen Entwicklung, ähnlich wie 1912 und 13 oder 1936, 37, nicht jetzt unbedingt in Bezug auf die Intensität der zu erwartenden Kriege, aber schon der epischen Veränderungen, durch die wir global gehen und in denen wir Europa tatsächlich auch im Epizentrum sind. Also ja, es ist so, dass es im Moment sehr spannend ist, Zeitungen zu lesen, und wenn dann Sachen passieren, tatsächlich auch schauen für mich, ja, wie sehe ich das dann und wie beobachte ich das? Ich habe ja auch online, habe ich ein sehr spannendes Format, das heißt auf YouTube, heißt das Blick hinter Raum und Zeit. Da veröffentliche ich immer wieder mediale Vorhersagen, aber auch Analysen zu medialen Vorhersagen in wirtschaftlichen und politischen Bereichen, Sphären.
Ja, werden wir mit verlinken in den Shownotes auf jeden Fall. Super interessant. Und Ja, wir haben noch eine Menge Themen, die wir besprechen, insbesondere auch das Thema Prophezeiungen. Da hast du ja so einiges vorausgesehen. Und das fasziniert nicht nur mich, das fasziniert viele Menschen, wie so etwas tatsächlich sein kann. Aber vielleicht können wir das auch mal thematisieren, wie sich etwas manifestiert vielleicht. Und natürlich sprechen wir auch über das Freestyle Remote Viewing nochmal ausführlich in einer zweiten Episode. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich an dieser Stelle. War super, super spannend und es wird noch spannender, kann ich versprechen.
Ja, danke dir, lieber Oliver. Spannende Fragen, sehr inspirierendes Gespräch und natürlich auch vielen Dank euch Zuschauern, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Ich ebenso. Ciao.
Tschüss.